Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Guten Abend.
Was geht ab?
Wir sind's wieder bei Kaffee und Krisen und wir sprechen über Mental Health.
Ja, genau. Und das ist heute unser Thema. Ich glaube, das betrifft ganz viele von euch da draußen und natürlich auch, wie ist der Umgang damit? Was kann man so machen? Und ja, ich denke, dass das ein sehr gutes Thema und interessantes Thema ist, was natürlich auch im sozialen Bereich sehr viele Menschen betrifft.
Ja, und ich habe auch nochmal gedacht, in Bezug auf unsere letzten Folgen, tut es vielleicht auch nochmal gut, über psychische und soziale Gesundheit zu sprechen.
Und dann lass uns damit beginnen, beziehungsweise wir fangen erstmal mit einem Kaffee- oder Krisenmoment an, würde ich sagen. Hast du da einen Kaffee- oder Krisenmoment für dich?
Ja, mit Sicherheit. Darf ich mir wieder einen aussuchen oder gibst du mir was vor?
Nee, du darfst einen aussuchen.
Okay. Ich musste nochmal daran denken, wo du gesagt hast, was so ein Kaffeemoment für dich ist. Und zwar, wenn du nach dem Nachtdienst nach Hause kommst.
Ja.
Und ganz alleine zu Hause bist und diese Ruhe genießt. Und jetzt, wo wir in den letzten Wochen so viel unterwegs waren, war ich vor ein paar Tagen bei mir zu Hause. Und da bin ich ja im Moment nicht allzu häufig.
Ja.
Und habe richtig heftig ausgeschlafen und bin wach geworden und man hat so gar nichts gehört. Und es war auch kein Gesprächspartner bei mir und es lief keine Musik. Ich habe keine Nachbarn gehört, gar nichts. Und ich habe erstmal so eine Viertelstunde diese Ruhe am Morgen genossen. Und das ist für mich so ein richtiger Kaffeemoment. Ich würde sagen, noch mehr Kaffeemoment wie nach der Arbeit in so ein ruhiges Zuhause zu kommen. Auf jeden Fall für mich. Also dieses morgens aufwachen und absolute Ruhe zu haben, ist für mich ein ganz, ganz schöner Kaffeemoment.
Okay, hattest du da jetzt einen besonderen Kaffeemoment oder sind das, also was sind für dich Kaffeemomente? Aber es geht ja um explizit einen Moment.
Ja, das war ja vor ein paar Tagen, wo ich erzählt habe, dass ich jetzt seit Ewigkeiten gefühlt wieder mal zu Hause war und morgens alleine aufgewacht bin. Und es war schon sehr wohltuend auf jeden Fall.
Ja, check ich.
Und ich glaube, gerade Ruhe ist auch was, was wir viel zu wenig in unserer heutigen Welt haben. Und wenn du dann diese kleinen Momente hast, wo du nicht von Medien irgendwie ja voll geboomt wirst oder von Menschen, die mit dir sprechen, sondern einfach diesen Ruhemoment hast, dann ist das richtig schön.
Ja, das stimmt. Also das mit der Ruhe fühle ich auf jeden Fall, weil Leute, ihr müsst wissen, wenn ihr die Podcast-Folge hört, sind schon wieder ein paar Tage ins Land vergangen, aber wir waren ja auf Sizilien, dann sind wir noch nach Berlin gefahren, dann waren wir ein paar Tage da, dann hatte ich Geburtstag, bin 40 geworden, da sind wir spontan nach Hamburg gefahren. Ja, und jetzt war an diesem Wochenende, also auf das folgende Wochenende, meine Family gestern da, um halt den Geburtstag ein bisschen zu feiern. Und ja, wir waren super viele unterwegs, es war auch super schön, aber diese ganzen Eindrücke und so, das muss man erstmal alles verarbeiten, weil das alles im Prinzip nur Schlag auf Schlag ging. Und da finde ich, es ist eigentlich auch ein sehr guter Einstieg ins Thema, weil natürlich, wir hatten jetzt positiven Stress, ne, wir haben viel erlebt, aber ich finde, gerade in so Phasen, wenn ich mich an meine Arbeitszeit zurückerinnere, wollte ich gerade sagen, als ob ich nicht mehr arbeiten würde. Wenn ich mich daran erinnere, wie das auf der Arbeit so ist, dann muss ich schon sagen, ist das schon ganz schön gefährlich, weil man ist in so einem Lauf drin. Ne? Man läuft und läuft und läuft. Das ist wie so ein Marathon oder beziehungsweise eher wie so ein Sprint. Aber man merkt irgendwann nicht mehr, dass man läuft. Und das ist für mich so der gefährlichste Moment immer gewesen, wo ich selber überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, was eigentlich passiert, sondern ich einfach nur noch gelaufen bin. Und das ist, finde ich, in der sozialen Arbeit so oft so krass so, weil du da so überlastet bist. Und da finde ich schon, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, für sich selber immer drauf achten zu können. Hast du irgendwie zum Beispiel so eine Phase, an die du dich erinnern kannst, auf der Arbeit, wo wirklich Land unter war?
Ja, ich habe da auch gerade dran denken müssen, als du so erzählt hast und habe mich da auch gut wiedergefunden in diesem Laufen, Laufen, Laufen und es nicht mehr zu merken, wenn man die ganze Zeit am Laufen ist. Und ich glaube, es ist ein Prozess, den man lernen muss, das früher wahrzunehmen und da auch so eine Grenze zu ziehen. Und wenn man das so einmal integriert hat quasi, man das auch viel schneller und deutlicher spürt, wenn diese Phasen wiederkommen. Aber es war noch relativ neu, mein Berufsleben, also ich war noch nicht lange Sozialarbeiterin. Und da habe ich echt richtig geackert und konnte die nächsten Wochenenden gar nicht in frei planen. Also du wusstest gar nicht, wann ist irgendwie mein nächster freier Tag. Also natürlich nach Dienstplan stand da irgendwas drin. Aber wir waren echt krass unterbesetzt, das über einen längeren Zeitraum. Und es war auch in Corona so. Ich erinnere mich noch an die Osterferien. Es waren irgendwie alle krank oder hatten Corona. In der Gruppe war Corona und ich war mit einem Arbeitskollegen alleine zuständig, weil alle anderen ausgefallen sind. Und wir haben uns nur noch abgewechselt im 24-Stunden-Dienst. Wir haben nur noch abgeklatscht. Und danach hast du das schon gemerkt, dass du K.O. bist. Aber in dem Moment funktionierst du einfach. Und ich habe da schon Wochen dabei gehabt, die echt nicht ohne waren, wo ich viele Stunden gekloppt habe, viele Tage am Stück und das auch gar nicht so extrem wahrgenommen habe, dass das so viel ist.
Hast du so eine Erinnerung an eine Woche, wo du wirklich super viel da warst und wie viele Dienste hast du da so gemacht?
Ja, also die krasseste Woche war für mich Osterferien. In Corona war das. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Gefühlt ist Corona schon wieder eine Ewigkeit her. Aber es war auf jeden Fall die Corona-Phase und da sind einfach alle ausgefallen, beziehungsweise manche waren im Urlaub, manche sind ausgefallen. Und so, dass wir, wie gesagt, nur noch zu zweit in der Gruppe waren und uns mit 24-Stunden-Diensten alleine halt jeweils im Dienst abgewechselt haben. Und das ging dann halt, ich glaube, eine Woche ungefähr, bis dann mein Kollege gesagt hat, okay, ich bin jetzt auch Game Over, weil wir waren beide auch nicht fit in der Woche. Also eigentlich waren wir auch gefühlt krank.
Ja.
Aber dann war dieses Verpflichtungsgefühl da, okay, wir können ja jetzt, also wenn wir jetzt auch nicht kommen, dann gibt's halt keine Fachkräfte mehr bei uns in der Gruppe. Und wir haben uns auch so ein bisschen verantwortlich gefühlt und haben uns dann so lange abgeklatscht, ja, bis dann mein Arbeitskollege krank geworden ist und ich dann die Letzte war, die noch zur Verfügung stand. Und das war schon eine wilde Woche auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Also mit dem Wissen von heute würdest du das nochmal so machen, arbeitsschutztechnisch und für sich selber einstehen oder so?
Also ich bin schon immer bereit, auch dann einzuspringen oder dann, ne, das da irgendwie mehr zu geben, wenn es irgendwie gefordert ist oder wenn Notsituationen sind, wie jetzt Corona zum Beispiel. Aber ich hätte da zum Beispiel viel früher Hilfe angefordert. Also viel früher interveniert und zu sagen, okay, wir sind jetzt noch zwei Leute, ne, wie können wir das managen? Natürlich, wir können auch ein bisschen mehr machen, kein Problem. Aber da irgendwie eine zusätzliche Kraft mit reinzuholen, dass man da in anderen Gruppen nachfragt, okay, wer kann irgendwie unterstützen, wer kann einspringen, um uns da zu entlasten. Und da habe ich aber in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja, das ist, kann ich auch total gut nachvollziehen, weil es auch einfach, ja, gerade wenn man auch irgendwo neu anfängt, finde ich, hat man auch so das Gefühl, so man will nicht so, dass der Arbeitgebende denkt, man sei nicht belastbar oder man müsste jetzt das Ding rocken und man müsste das Ding durchziehen, was natürlich die falsche Herangehensweise auch einfach ist, weil es nicht sein kann, dass man es auf die eigenen Kosten macht, ne? Und bei der eigenen Gesundheit hört der Spaß auf. Und ich finde, gerade da sind wir auch in der Pflicht, auch ein bisschen auch auf die Kollegen zu gucken und die Kolleginnen und da auch natürlich nicht nur auf sich selber zu achten, sondern auch um die Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht maximal überlastet sind und da die auch mitzunehmen und zu sagen so, hey, bei dir scheint es gerade auch nicht mehr zu gehen, du musst jetzt einfach auch die Reißleine ziehen. Das finde ich ist auch so in unserer Verantwortung. Und gerade in so Phasen, ich kenne das auch, da 3 Nachtdienste, 4 Nachtdienste quasi nur im Wechsel. Das ist so, das funktioniert irgendwie. Man hatte aber auch sowieso nicht mehr diese Konzentration und das ist auf jeden Fall auch kann sehr gefährlich sein, weil wir eine große Verantwortung haben. Und das wird auch immer so ein bisschen außer Acht gelassen, weil irgendwie es ja schon in diesem Land sehr propagiert wird, dass Arbeiten schon sehr gut ist, beziehungsweise dass Fleißige immer weiterkommen. Na, nicht, dass Arbeiten sehr gut ist. Arbeiten ist auch gut, mir macht das auch Spaß, aber dass das Fleiß immer belohnt wird. Und ich meine, wenn Fleiß belohnt wird damit, dass ich zu Hause liege und gar nichts mehr kann, dann weiß ich nicht, ob das eine Belohnung ist, die ich haben will, ehrlich gesagt.
Ja, also über einen kurzen Zeitraum geht das immer und dann kann man auch so seine Energiereserven bündeln und einmal durchziehen. Aber sobald es langfristig ist, finde ich, wird es schwierig. Und dann auch sich selber wahrzunehmen, wie viel Energie habe ich eigentlich gerade noch, ist auf jeden Fall schwierig. Und gerade dieses Verantwortungsding, finde ich, ist eigentlich der wichtigste Aspekt noch mit, neben der eigenen Gesundheit.
Ja, voll.
Du bist halt für irgendwie Kids, Jugendliche oder ne, andere Menschen, die hilfebedürftig sind, zuständig. Und wenn du da total übermüdet hinkommst, dann ist halt die Gefahrenzone viel, viel höher, irgendwie Fehler zu machen, Dinge zu übersehen. Also ich habe gerade so noch so gedacht, so auch beim Autofahren, so ab einem bestimmten Müdigkeitsgrad hast du ja quasi so einen Wert, wie wenn du irgendwie mit 0,3 oder 0,5 Promille fährst, ich weiß nicht genau, aber quasi ist die Reaktionsgeschwindigkeit dann genauso langsam, wie wenn du Alkohol getrunken hast, wenn du so krass übermüdet bist. Und dann übertrag das mal auf die Arbeit, wenn du da wirklich verantwortlich bist.
Ja, ja, total. Und ich denke mir auch immer so, Wie sollen wir das alles ordentlich auch verantworten, wenn wir nicht auf uns selber aufpassen können? Also man sollte ja schon für sich selber auch irgendwie eine Grenze haben. Und wie soll ich denn den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, was auch immer sagen, es ist wichtig, dass ihr auf eure Grenzen achtet, wenn ich aber selber nicht auf meine Grenzen achte?
Jetzt kommt eine kleine Werbung für Snox. Jetzt mal ehrlich, wir sind immer super viel unterwegs, weil wenn wir auf der Arbeit sind, haben wir hier einen Termin und dann haben wir da einen Termin. Und deswegen will ich zumindest, dass die Basics passen. Ich trage jetzt schon seit längerer Zeit Socken und Boxershorts von Snox und kann diese echt nur empfehlen, weil sie nicht nur A, sehr bequem sind, sondern auch super praktisch für den Alltag und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis auch echt cool. Und was ich besonders gut finde, sie sind aus Biobaumwolle, sind super hochwertig, also keine kratzigen Zettel oder irgendwelche Billo-Materialien. Wenn ihr noch keine Sachen von Snox ausprobiert habt, solltet ihr das jetzt unbedingt tun. Und natürlich gibt es auch einen Rabatt für euch, weil ich weiß, soziale Arbeit und so. Ja, mit dem Code SOZIALARBEITER20 kriegt ihr einfach 20%. Wenn ihr diesen Code nutzt, könnt ihr uns und unsere Arbeit auf jeden Fall supporten. Der Link ist in den Shownotes. Viel Spaß beim Shoppen. Jetzt geht's weiter.
Und wir haben ja eben zum Einstieg davon gesprochen, dass wir so viel unterwegs waren. Und dann hast du gesagt, es ist positiver Stress, aber trotzdem gibt es ja irgendwie mal eine Grenze. Woran merkst du, dass deine Grenze erreicht ist?
Ich merke das daran, dass ich schlecht gelaunt bin. Also du kannst wahrscheinlich besser sogar sagen als ich, aber ich glaube, ich kapsel mich dann auch so ein bisschen ab. Ich versuche dann irgendwie, ich will dann auch nicht viel reden und ich lache dann auch nicht so viel wie üblicherweise. Ich glaube schon, dass ich viel lache eigentlich sonst und dass ich auch viel Mist erzähle und viel Quatsch mache. Aber ich glaube, ich bin dann auf jeden Fall auch schneller gereizt irgendwie, dass ich dann sage, so, dass man mich in Ruhe lassen soll oder dass ich, ja.
Genervt bist du.
Ja, genervt bin ich.
Einfach von oben bis unten genervt. Aber es ist ja spannend, das auch nochmal so aus deiner Perspektive zu hören. Ich beobachte natürlich, aber was du auch so sagst.
Ja, vor allen Dingen für mich ist das so, ich mache ja extrem viel. So, ich gehe arbeiten und dann dieses ganze Social Media, sei es mit Sozi-Gang oder sei es mit unseren Sachen, jetzt den Podcast schneiden und so. Das ist ja schon extrem viel, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber ich muss da schon lernen, mich auch abzugrenzen irgendwie und zu sagen, ja, das Video schneide ich nicht jetzt noch oder da springe ich jetzt nicht noch ein oder ja, da muss ich jetzt meine Grenze ziehen und da muss jetzt einfach gerade auch mal Feierabend sein.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil bei mir ist es auch so ein Emotionsding. Also die Emotionen verändern sich auf jeden Fall, wenn ich überlastet bin.
Ja.
Das ist so bei mir das erste Anzeichen. Ich würde sagen, ich habe so zwei Phasen. Die erste Phase ist, dass ich ja empfindlicher werde.
Ja.
So ein bisschen vergleichbar mit dem Genervtsein. Aber ich bin nicht genervt. So genervt bin ich eigentlich nur, wenn ich kurzzeitig gestresst bin und irgendwas nicht funktioniert oder irgendjemand mir die Laune verdirbt. Aber wenn ich so überlastet bin, dann bin ich schneller reizt, also überreizt,
ja.
Aber ohne, dass ich dadurch genervt bin, sondern eher so empfindlicher, trauriger oder weniger emotionsgeladen. Also dieses weniger Freude, weniger Konzentrationsfähigkeit, eher solche Sachen. Und in der zweiten Phase ist, das ist nämlich, wenn ich die erste Phase überspringe und nicht drauf höre, dann kommt in der zweiten Phase meistens ein grippaler Effekt.
Ja, das fühle ich. Das
und dann liege ich
auch,
richtig
ja.
flach. Und dann habe ich eigentlich keine Chance mehr, diese Phase zu überspringen, weil ich so platt bin. Also wirklich dann eine Woche bettlägerig gefühlt. Und dann weiß ich, okay, Anna, das war ein bisschen viel die letzten
Wochen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Du musst mich dran erinnern, bitte morgen, dass ich noch das Antibiotika für meinen Zahnarzttermin abholen muss. Entschuldigung, Leute, das müsst ihr jetzt kurz mitbekommen.
Ja, das ist ja auch gut.
Das muss ich unbedingt abholen.
Ja, machen wir. Auf jeden Fall mache ich. Ich erinnere dich.
Das ist gut. Sorry.
Ja, auf jeden Fall in diesen zwei Phasen würde ich sagen, ist es bei mir unterteilt.
Ja, ich glaube, ich habe schon Phasen, aber ich glaube, ich merke die Phasen nicht. Ich glaube, bei mir ist erst schon, wenn ich dann richtig genervt bin, dann merke ich es erst.
Und woran ich es auch merke, was eigentlich richtig, richtig traurig ist, dass ich weniger soziale Kontakte pflege. Also die fallen dann schneller über, wenn ich überfordert bin, was ich total schade finde, weil mir das eigentlich auch voll viel gibt. Aber ich dann in diesen Phasen gar nicht eine gute Gesprächspartnerin bin einfach. Also ich kann dann diesen Smalltalk nicht führen oder gut zuhören und deswegen...
Ja, bei dir ist es sowieso ja noch ein bisschen komplizierter, weil dadurch, dass du jetzt auch viel hier bist, siehst du deine Freundin gar nicht so oft. Und natürlich, wenn du hier viel hast und dann nach Hause fährst, willst du aber auch deine Freundin noch sehen und dann packt man sich das auch noch voll.
Ja, voll. Und ich glaube, es ist halt insgesamt wichtig, so einen guten Mix zu haben. Ich habe das auch zwischenzeitlich ja mal gemacht, dass ich mir so Me-Time-Tage in den Kalender bewusst eingetragen habe, wo ich gesagt habe, okay, da kümmere ich mich nur um mich und mache einen entspannten Tag oder irgendwie Wohlfühlsachen oder so, dass ich zumindest einmal die Woche irgendwie nur Zeit für mich habe und alles andere wie Familie, Freunde, Beziehungen und irgendwie Freizeitaktivitäten in die anderen Tage packe. Und ich glaube, das ist schon ein gutes Ding, man muss es halt nur durchziehen. Aber ich versuche das schon immer, mir einmal die Woche irgendwie zu sagen, wenn es nicht der ganze Tag ist, zumindest der Abend, wo ich irgendwie auch weniger aufs Handy gucke und mehr bei mir bin, um mich irgendwie zu sortieren und so.
Was machst du denn, wenn du jetzt gerade so eine Phase hast, wo du viel Stress hast und du weißt aber, du musst arbeiten? Was machst du dann für dich? Also kriegst du dich da wieder reguliert? Und wenn ja, wie kriegst du dich reguliert?
Also in diesen Phasen, ich mag diese Phasen nicht, muss ich einmal dazu sagen.
Ja, wer mag die Phasen?
Ja, weil du musst halt trotzdem arbeiten
gehen.
Ja, ich liebe
es voll überarbeitet, wieder arbeiten zu gehen. Wupp, wupp.
Also gefühlt hast du ja dann nur Arbeit in der Woche, aber es gibt halt diese Wochen. Oder wenn du selbst so ein bisschen schlappi bist, aber nicht richtig krank, dann gehst du ja auch arbeiten. Aber ich versuche dann mir möglichst wenig nach der Arbeit vorzunehmen oder nur so kleine Aktivitäten wie mit einer Freundin eine halbe Stunde spazieren gehen oder ne, einmal kurz schwimmen oder so, aber eher kleine kurze Aktivitäten oder gar keine Aktivitäten. Und dann die Feierabendzeit zu Hause, ganz viel Ruhe, alles, was nicht stressig ist, zu machen, um in der Zeit wieder Energie zu sammeln für den nächsten Tag quasi.
Ja, ich habe ja so eine goldene Nachtdienstregel. Wenn ich 2 Nachtdienste hintereinander habe, schlafe ich nicht, wenn ich nach Hause komme. Also ich schlafe nicht, wenn ich nach Hause komme nach dem Nachtdienst. Das heißt also, ich arbeite Montag auf Dienstag, Mittwoch auf Donnerstag. Und für die Leute, die nicht im Schichtdienst sind, ich mache ja 25-Stunden-Dienste. Das heißt, ich arbeite von Montag 10 auf Dienstag 11. Und dann kommt der andere Dienst. Und wenn ich dann am nächsten Tag nochmal einen Dienst habe, dann schlafe ich nicht. Aber wenn danach dazwischen ein Tag frei ist, schlafe ich auf jeden Fall. Der Grund dafür ist auf jeden Fall auch, weil wenn ich nämlich mittags mich hinlege, kann es sein, dass ich abends sehr lange wach bin. Und wenn ich am nächsten Tag wieder zum 25-Stunden-Dienst muss, dann verschiebt sich das alles so ein bisschen. Das ist sowas, was ich zumindest für mich rausgefunden habe.
Boah, ich weiß gar nicht, ob mir das helfen würde, ehrlich gesagt. Weil du schläfst ja dann nach dem zweiten Nachtdienst auch wieder und dann holst du quasi den Schlafmangel der letzten 2 Tage nach. Oder?
Ja. Also, ich schlafe ja dann, ich bin jetzt schon am Gehen, wofür wir von Schlaf reden. So spät haben wir auch noch nie aufgenommen. Wir sitzen ja jetzt gerade 19.52 Uhr.
Also schon sehr spät, der Viertel nach 8 Film kommt gleich.
Junge, ja, so spät ist jetzt auch nicht. Aber 19.52 Uhr haben wir auf jeden Fall noch nicht aufgenommen. Ich glaube, wir haben bis jetzt immer vormittags aufgenommen.
Ja.
Ja, nee, also das kriege ich dann eigentlich gut geregelt, muss ich sagen.
Was mir auch hilft, sind so Powernaps. Wenn ich K.O. bin,
da bin ich raus,
aber durchziehen will oder durchziehen muss. Ich schlafe nicht immer ein, aber eine halbe Stunde liegen. Das ist der Retter. Ich sag's dir.
Also Powernaps, da bin ich raus, weil wenn ich einmal Powernap, dann nappe ich aber nicht Power, sondern all day long. Also dann wird's ein richtiger Nap. Ich kann keine 10 Minuten schlafen oder 5 Minuten oder so. Das geht für mich nicht.
Du legst dich hin, stellst den Wecker auf 30 Minuten und musst in der Zeit einmal geschlafen haben.
Das wird mich so unter Druck setzen, dass ich gar nicht schlafe.
Ja, oder du machst die Augen zu. Das hilft auch.
Wie, du machst die Augen zu? Ja, und wie soll ich sonst schlafen?
Ja, dann schläfst du nicht, aber dann entspannst du einmal so komplett.
Ich weiß nicht, klappt das bei dir?
Ja.
Und was klappt noch bei dir? gerade auch in diesen stressigen Phasen noch. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu wissen, weil ich denke, dass die Leute da draußen auf jeden Fall auch Tipps und Tricks haben wollen. Ich meine, gerade du als systemische Beraterin, was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich zu dir kommen würde und ich würde sagen, ey, ich bin übelst überlastet, ich arbeite gerade viel zu viel, ich kann meine eigenen Grenzen nicht sehen. Was würdest du mit mir machen?
Oh, da fällt mir schon viel ein, aber ob ich dir da weiterhelfen kann.
Hey, was willst du denn jetzt, ey?
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also bei mir, ich habe da viele Sachen, wo ich sage, das sind so Wohlfühlmomente und irgendwie energiegebende Momente. Also angefangen von irgendwie ruhigem Aufstehen, wovon ich eben erzählt habe, ganz entspannt in den Tag zu starten, ohne direkt irgendwie in den Anforderungen zu gehen, nachdem ich wach werde, sondern bewusst irgendwie Pause nehmen. Auch direkt am Morgen nach dem Aufwachen. Für einen Kaffee, für einen Tee, für einen ruhigen Moment.
Ja, aber was ist, wenn ich arbeiten muss, keine Zeit habe?
Das ist ja auch eine Timing-Geschichte so ein bisschen, ne? Also wenn du jetzt aufstehst, weißt ja so und so viel Zeit brauche ich zum Fertigmachen. Und wenn du dann noch 10 Minuten extra einplanst, hast du dir in der
Regel. Aber was ist, wenn ich Schlafmangel habe, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin und mein Rhythmus sich verschoben hat und ich erst um 1 Uhr schlafen gegangen bin, aber um 5 wieder aufstehen muss, damit ich um 6 arbeiten kann? Was mache ich dann?
Ja, dann ist schon scheiße, ne? Aber ich weiß nicht, ob die 10 Minuten dich dann irgendwie retten, wenn du die mehr schläfst.
Ja, was heißt dann schon scheiße? Ich brauche jetzt hier eine Beratung von dir.
Und selbst wenn du die 10 Minuten nicht schaffst, dir zu Hause zu nehmen, kannst du dir die ja trotzdem bewusst auf dem Weg zur Arbeit nehmen oder bevor du aus dem Auto aussteigst, nochmal 1 Minute kurz cool down, einmal kurz Ruhe, bevor du dann in die nächste Situation gibst. Also immer so Art Mini-Pausen und die können unterschiedlich gestaltet sein durch ein Liebeslied, sage ich schon, Lieblingssong. Oder durch ein leckeres Frühstück oder durch einen Kaffee, den man dann einmal in Ruhe trinkt, ohne direkt weiterzumachen. Also bewusste kurze Auszeiten und dann sich zu fragen, okay, was tut mir eigentlich gut? Ich gehe zum Beispiel gerne dann in den Wald oder gehe eine Runde spazieren. Ich liebe es auch, abends spazieren zu gehen, obwohl man ein bisschen Schiss hat, manchmal abends unterwegs zu sein. Aber wenn es noch nicht so ganz dunkel ist, eine kleine Runde um den Block zu gehen. Oder ich persönlich liebe es, Blumen pflücken zu gehen. Dann komme ich zum Beispiel nach dem Nachtdienst, fahre ich zurück, bin übelst K.O. Und dann halte ich aber ein Blumenfeld, dann pflücke ich noch ein paar Blumen, dann nehme ich die mit nach Hause.
Ja, ich auch, ich
sehe das aus. Ja, deswegen, das ist bei dir ein bisschen schwierig.
Warum?
Ja, jetzt von meinen Tipps dir welche abzugeben, weil wir da, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ticken.
Ja, doch, Blumen pflücken liebe. Ist schön, wenn man so einen richtig krassen Dienst hat, dann nochmal eine extra Runde fahren. Hier so an so einem Feld vorbei und dann sich so einen schönen Blumenstrauß zusammenstellen und so.
Ja, eben.
Ja.
Und dann gehe ich da ein bisschen Blumen pflücken, dann entspanne ich total. Das ist für mich auch so ein purer Moment der Achtsamkeit. Und dann fahre ich mit meinen frisch gepflückten Blumen nach Hause. Dann habe ich schon direkt ein Glücksgefühl, weil ich weiß, kann die gleich hinstellen. Und die sehen schön aus. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder was ich ja auch viel mache, sind Räucherstäbchen.
Boah, ich hasse Räucherstäbchen.
Die brennen ja auch irgendwie eine Viertelstunde und die Viertelstunde ist dann in Ruhe.
Ja, aber dafür stinkt's den restlichen Tag in der Bude.
Ja, es kommt ja auch aufs Räucherstäbchen
an. Nee, es kommt nicht aufs Räucherstäbchen an. Ich habe noch kein Räucherstäbchen gerochen, was gut riecht.
Also ich habe schon viele gerochen, die gut riechen. Aber das sind so Sachen, oder?
Aber warum hast du die nie angemacht, wenn ich da war, die gut riechenden?
Weil du es nicht willst.
Das hat nichts mit Wollen zu tun, sondern es stinkt einfach.
Die Räucherstäbchen werden angemacht, wenn du nicht da bist und ich Zeit für mich habe.
Ja, du hast ja auch schon angemacht, als ich da war. Beispielsweise morgen Abend
werde
gestunken.
Ich mir ein Räucherstäbchen anmachen.
Wo bist du morgen Abend?
Es liegt schon bereit.
Du bist nicht hier, ne?
Nee.
Ja, dann ist das in Ordnung. Obwohl 25 Stunden, dann ist das auch verraucht, der ganze Dunst.
Ja, das merkst du am nächsten Tag nicht mehr.
Also ey, Leute, ich will, dass ihr das, ihr könnt auch bei Spotify, könnt ihr kommentieren, oder? Wo könnt ihr nochmal kommentieren?
Ja, bei Spotify oder bei unseren Accounts, Sie können es auch schreiben.
Warte, man kann eine Abstimmung, glaube ich, machen bei Spotify. Echt, wenn das geht, Leute, dann dürft ihr jetzt mal abstimmen, ob ihr Team Räucherstäbchen seid oder nicht.
Ja, ist, glaube ich, schon ein bisschen special, also alle mögen es nicht, aber ich lieb's. Und jeder hat ja auch sein eigenes, was er liebt. So, ne? Die einen gehen mit dem Hund vielleicht eine Runde, die anderen spielen Gitarre, die anderen schreiben irgendwie, die anderen lesen. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, es ist wichtig, Sachen zu machen, indem man in denen man so das Rundherum so ein bisschen vergisst. So, und die einen haben das beim Musik hören und die anderen haben das irgendwie beim Tee trinken und die anderen haben es irgendwie, weiß ich nicht, unter einer heißen Dusche. Aber wichtig ist es, glaube ich, was zu tun, wo der Kopf für einen kurzen Moment ausgeschaltet wird. Und wenn es auch nur 5 Minuten sind.
Und genau das ist ja der Knackpunkt, was man machen, also wo man für sich selber darauf achten muss und da seine Grenzen setzen muss, ne? Und das sind ja auch Sachen, viele sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür, aber das sind ja so kleine Impulse, die man sich immer wieder nehmen sollte und auch kann. Und selbst wenn du nur auf Toilette gehst, kurz, machst du kurz einfach 1-2 Minuten einfach deine Augen zu, versuchst ein bisschen tief durchzuatmen und versuchst dir da deine Ruhe wieder zu holen.
Ja, voll. Also ich glaube, es ist sinnvoll, die kleinen zu halten. Also viele reden ja auch von so großen Aktionen, dann Mental Health, und dann musst du einmal die Woche und zweimal die Woche musst du Yoga machen und einmal die Woche musst du schwimmen gehen und dann musst du auch noch das und das. Und ich glaube, das ist viel zu viel und das ist auch viel zu viel Stress, so, weil es geht wirklich nur um dieses Kopfding und irgendwas, was so dich beruhigt, was deine Sinne beruhigt, was deine Emotionen beruhigt. Bei mir ist es zum Beispiel Räucherstäbchen, das ist so ein richtiger Moment der Ruhe. Und bei dir, weiß nicht, was ist bei dir?
Aber es ist doch geil, wenn die Leute einmal eine Woche Yoga zum Beispiel machen.
Ja, aber manche Leute...
Aber das kann nicht schaden.
Ja, manche Leute mögen aber kein Yoga.
Ja, aber weil du gerade so getan hast, die machen das und das. Aber alles, was doch zu deiner Gesundheit dazu trägt, ist doch gut.
Ja, ist auch gut. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der Anspruch von Mental Health so richtig hochgesetzt wird. So, dass andere...
Ja, der sollte auch noch ganz oben gesetzt werden.
Nein, aber so, dass du selber Schwierigkeiten hast, diese Anforderungen zu erfüllen und es sich mehr als Anforderung anfühlt, als um Fürsorge. So, weil dann fühlen sich die Leute vielleicht schlecht, aber ich mache gar kein Yoga, aber ich mache gar keinen Sport.
So meinst du das? Ja, so, okay, jetzt check ich
weißt
das,
du?
Ja.
Und es ist eigentlich scheißegal, was du machst. Hauptsache, du machst irgendwas, was dir gut tut. Und es muss halt nicht, Yoga ist halt dieses Typische, was so, ne? Yoga wird oft vorgeschlagen. Ich würde es gerne öfter ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber es gibt auch Menschen, die es ausprobiert haben und gar nicht gefeiert haben. So, ja. Ne? Für manche ist vielleicht das Rockkonzert so das für die pure psychische Gesundheit. Für die anderen ist es irgendwie 10 Kilometer joggen zu gehen und für die anderen ist es irgendwie...
Was soll das für eine Gesundheit sein, 10 Kilometer joggen zu gehen?
Ja, manche machen das gerne.
Nein.
Und für die anderen ist es vielleicht irgendwie im Lieblingsrestaurant Essen zu bestellen oder irgendwie mit einer Freundin und einem Freund einfach eine Stunde zu telefonieren. Also jeder hat so seins. Und ich glaube, sich da irgendwie zu viel Druck zu machen, wie gehen andere mit dem Thema um und was tun die alles, ist, glaube ich, eher schädlich als gut.
Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist halt, ich glaube, umso mehr man, also, wenn man sich unter Druck setzt, dass es so ein bisschen auf Krampf versuchen,
ja, genau,
sich eine Auszeit zu nehmen und ganz viele Sachen zu machen, damit überkompensiert man halt, glaube ich, was. Aber dass man schon immer darauf achtet, dass man was für sich tut, das ist ja das, was wir auch sagen,
ja,
wollen.
Ja, voll.
Ja, und dann kommt es halt nicht drauf an, wenn du jetzt halt es nicht zum Yoga schaffst, aber dann kannst du trotzdem deine kurzen kleinen Impulse versuchen, dir zu nehmen oder beziehungsweise solltest du dir nehmen.
Was sind denn so für dich Sachen, die du für dich tust, damit du gut für dich sorgst?
Ich glaube, ich versuche mir meine Ruhe zu nehmen. Ich versuche dann nicht in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Ich versuche auf jeden Fall Musik zu hören. Ich habe das Gefühl, ich brauche das nicht so doll, ehrlich gesagt. Also ich mache schon viel, aber wenn, viel auch so spontane schöne Sachen, die mir halt gefallen. Ich kaufe auch ganz gerne dann ein, so shoppen und so. Ich kaufe Technik.
Können wir uns jetzt auch kritisch angucken?
Hä, warum kritisch?
Kaufen, um sich besser zu
Technik.
Fühlen?
Technik.
Ist auch kaufen.
Nein.
Doch.
Das ist Leidenschaft. Guck mal, wo du da gerade reinsprichst.
In ein Mikrofon.
Genau.
Ja.
Siehst du? Weißt du, wie gut mir das getan hat, als ich das gekauft habe? Alles, was der Gesundheit halt gut tut und runterkommen, ist ja gut.
Glaubst du, dass sich das noch weiter verändern wird, dass das mehr werden wird mit den Jahren oder ob wir jetzt schon so an dem Punkt sind, wo es einfach Thema ist und jeder für sich guckt? Weil damals zum Beispiel hat ja niemand auf die eigene mentale Gesundheit großartig geschaut. Es ist ja schon so ein Entwicklungsprozess gewesen, ne?
Safe.
So das Wort, weiß gar nicht, wann das erste Mal so richtig aufgetaucht ist gesellschaftlich, aber so gefühlt habe ich das damals in meiner Jugend, vielleicht war ich auch zu jung, aber da also da hat keiner davon gesprochen.
Ja, unsere Eltern waren ja auch so programmiert, dass sie ackern gehen, ne? 24/7, immer ackern sein, von morgens bis abends, Leistung, 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 ne? Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren natürlich schon verändert und das ist auch gut so. Aber ich glaube schon, dass da noch viel zu tun ist. Das allerdings bei uns ist das natürlich, wir sind auch hier eigentlich genau wie in diesem Podcast, genau in so einer sozialarbeitenden Bubble irgendwie gefangen. Und ich glaube, wir achten da schon noch mehr drauf als andere Berufszweige, weil wir uns natürlich viel mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich glaube, da gibt's natürlich noch viel zu tun, wenn du jetzt gerade auch mal siehst, wie wenig Leute auch Nein sagen können. Ich finde, das hängt auch gerade im sozialen Bereich so stark miteinander zusammen, dieses nicht Nein sagen können, weil man selber irgendwie dieses Verantwortungsgefühl hat, aber auch diesen eigenen Anspruch an sich selber. Ich will doch auch den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen helfen und wer ist denn da, wenn ich nicht bin? Und da vergisst man ganz schnell dann auch seinen Yoga-Termin oder seine eigene Grenze. Und ich glaube, das ist so das größte Problem, was es im sozialen Bereich gibt. Und deswegen sind wir da noch ganz weit von entfernt, glaube ich, dass wir da einen guten Punkt erreicht haben.
Ja, und auch offen darüber im Gespräch zu sein, einfach zu sagen, okay, hier ist irgendwie meine Grenze, so wie viel Energie hast du gerade noch oder was brauchst du gerade? Also da viel mehr im Gespräch zu sein. Ich glaube, dass das schon kommt, aber dass die Strukturen es halt an vielen Stellen auch noch verhindern, weil solange du auch mit Menschen arbeitest, ist immer dieser Punkt in deinem Hinterkopf irgendwie, okay, es sind aber Menschen, für die gesorgt werden muss. So, und du dann dieses Verantwortungsgefühl einfach hast, weil die Mitarbeiter sind begrenzt und einer muss am Ende irgendwie da sein. Und dann ist es halt die Frage, wer ist dann da? So, und du willst dann auch nicht.
Das ist schon eigentlich geregelt, weil eigentlich müsste es dann am Ende die Einrichtungsleitung oder die Bereichsleitung oder was auch immer sein, ne?
Ja, aber trotzdem hast du ja auch Menschen da und die kennen dich am besten oder dich und dein Team und dann möchtest du auch nicht, dass jemand von außen kommt, wenn du weißt, keine Ahnung, das ist ein 13-jähriges Mädchen, die hat gerade extrem Liebeskummer, weiß ich nicht, oder andere Sorgen und du hast es so im Hinterkopf und dann willst du auch nicht eine Person hinschicken, die jetzt nicht eng im Kontakt mit dir ist, sondern denkst, okay, irgendwie hatten wir jetzt gestern ein gutes Gespräch, die hat bestimmt nochmal Gesprächsbedarf oder meinen Kollegen könnte ich auch noch hinschicken, so, aber ich glaube, da spielen auch viele Emotionen dann einfach eine Rolle, solange du so eng mit
die
Menschen...
Die eigenen Emotionen.
Ja, und auch einfach die eigenen Emotionen mit Blick auf dieses Verantwortungsgefühl, dass da Menschen sind, die irgendwie auch auf dich warten.
Aber nehmen wir uns da an der Stelle nicht vielleicht auch ein bisschen zu wichtig?
Ich glaube, an vielen Stellen schon, ja.
Naja, also ehrlich gesagt...
Aber ich glaube, dass es halt mit reinfließt. So.
Ja, aber das ist ja unser Gefühl.
Ja, ja.
Weil... Vielleicht, also ich habe auf jeden Fall so auch die Erfahrung schon gemacht, dass den Jugendlichen das dann, die hatten damit jetzt nicht so ein großes Problem, wie wir es im Team diskutiert hatten, ehrlich gesagt.
Ja, also bei mir hat das schon auch immer mit reingespielt und ich glaube schon, dass viele das auch haben. Ist halt was anderes, wie wenn du, weiß ich nicht, eine Maschine bedienen musst und die für die Firma läuft, damit irgendwas hergestellt wird. So, dann wäre mir persönlich egal, ob die Maschine weiterläuft oder nicht oder ob irgendjemand anders das bedient. So, aber wenn es um Kinder oder Jugendliche geht oder auch Erwachsene so, dann fällt mir das schwieriger.
Ja, natürlich, weil es Menschen sind so und weil wir da natürlich auch eine emotionale Bindung zu haben. Das ist ja klar. Aber es geht für mich da auch in erster Linie darum, dass wir gucken müssen, von diesem Verantwortungsbewusstsein oder das Verantwortungsbewusstsein sich selber gegenüber und das eigene Gefühl, da auch klare Grenzen setzen zu können. Weil wenn wir immer über mentale Gesundheit reden und wir auch über die Gesundheit der Klienten und Klientinnen reden, na dann müssen wir auch bei uns an erster Stelle stehen.
Ja, voll.
Na, und dieses, für mich ist das teilweise ein falsches Verantwortungsbewusstsein, weil auch die Arbeitgebenden, die haben halt einfach auch eine, ich wollte gerade sagen Aufsichtspflicht, die haben eine Fürsorgepflicht. Und da müssen auch Bedingungen geschaffen werden, dass die Leute auch auf ihre Gesundheit achten können. Und wenn der Arbeitgebende das aber nicht hinbekommt, dann musst du es halt selber schaffen. So, und deswegen ist das ja auch so ein Riesenthema, Nein zu sagen.
Ja, ja. Ja, ist so.
Und ich konnte das früher auch nicht so gut, aber inzwischen bin ich ja Profi drin. Also, einfach, weil ich für mich selber gucken will. Und was ich auch so ein bisschen so einen fatalen Fehler finde, wir sagen dann, okay, wir machen das jetzt für die Jugendlichen, die sollen nicht alleine oder die, wir müssen ja dann jetzt da sein und sonst kommt wer Fremdes. Ja, aber was ist denn, wenn wir immer da sind und irgendwann sagen, wir sind so überlastet, wir kommen gar nicht mehr?
Ja, ja. Nein, so weit sollte es auf jeden Fall nicht kommen.
Ja, aber dann ist das Argument halt auch hinfällig. Also wichtig ist es, dass wir halt auch fit sind. Und natürlich kann es mal knackig sein. Und natürlich kann man mal ein bisschen durchziehen. Das ist überhaupt gar kein Stress. Aber nicht dieses dauerhafte immer da sein und immer versuchen. Weil am Ende haben die Jugendlichen am wenigsten davon, wenn wir immer eingesprungen sind und dann aber gar nicht mehr da sind und dann ihre Beziehungspersonen langfristig verlieren.
Ja, oder noch einen Schritt bevor man gar nicht mehr da ist, einfach auch gar nicht so ja geistig oder emotional präsent zu sein, weil man einfach so K.O. ist. Also es bringt ja auch nichts, wenn ich erschöpft zur Arbeit gehe, weil ich mich die ganze Zeit irgendwie überfordere oder überlaste und dann gar nicht mehr ja so arbeiten kann oder so präsent sein kann, wie ich das eigentlich bin oder sein sollte. Ich will auch gar nicht sagen, dass man durch dieses Verantwortungsgefühl hingehen soll oder dass man eine Verpflichtung hat, hinzugehen, wenn es einem nicht gut geht. Aber ich glaube, dass das so Aspekte sind, die uns selber beeinflussen und uns dann sagen lassen, ja, okay, ich komme. Obwohl vielleicht man gar nicht in dem Moment bereit wäre oder so.
Genau, und da ist ja der Knackpunkt, dass man da für sich selber auch einstehen kann und dass man da auch das Selbstbewusstsein hat, einfach Nein sagen zu können.
Ja.
So,
ja.
Und du machst das ja wahrscheinlich auch viel, du arbeitest ja auch viel mit Selbstbewusstsein, also wie man Selbstbewusstsein stärken kann. Willst du da mal was sagen zu? Würde mich mal interessieren, was eine Empfehlung von dir wäre, um das Selbstbewusstsein auch zu stärken und auch selbstbewusst Nein sagen zu können.
Ich kann jetzt nicht sagen, das und das musst du machen, um selbstbewusst zu sein, weil es einfach ein langer Prozess ist,
ja,
und
klar,
du mit dir selber arbeiten musst.
Ein Anfang, okay. Was wäre ein guter Anfang?
Ja, vielleicht dir einmal am Tag zum Beispiel selbst ein Kompliment zu machen, finde ich, ist eine sehr schöne Methode, die sich am Anfang erstmal cringe anfühlt für viele.
Für mich nicht.
Ja, für dich nicht. Und man muss ja auch gar nicht laut aussprechen oder so, aber es reicht ja auch schon, sich das gedanklich irgendwie zu sagen, so.
Aber ist es nicht besser, wenn man es laut ausspricht?
Ja, also aber
kriegt man sich da nicht besser ein? Meinst du, es ist so cringe?
Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich hat es auch nochmal einen besonderen Effekt, wenn du es laut sagst oder wenn du es aufschreibst oder so. Aber es reicht ja auch schon im Kleinen irgendwie anzufangen und vorm Spiegel zu stehen und sich zu denken, so, ey, meine Haare sehen heute richtig geil aus oder meine Haut sieht heute gut aus oder da war ich richtig sympathisch in dem Moment. Also so unterschiedliche Dinge, worauf man auch einfach mal stolz sein kann und sagen kann, okay, das war gut. Und das auch vielleicht mal wirklich dann aufzuschreiben und zu sammeln.
Also wäre das so ein Tipp, dass die Leute das aufschreiben sollen?
Ich persönlich finde es immer schön, es aufzuschreiben, weil man es dann auch visualisiert. Weil wenn man es nur gedanklich macht, das wäre so schon der erste Schritt, aber wenn du es immer nur gedanklich machst, geht es auch schnell wieder verloren. Also du weißt ja nicht, was du vor 2 Wochen dir für ein Kompliment gemacht hast. So, dann weißt du es gar nicht mehr. Aber wenn du es aufschreibst und es sammelst, hast du ja am Ende so ein ganz großes ja, Buch oder eine Seite oder was weiß ich, wo richtig viele schöne Sachen über dich selbst drinstehen. Und wenn du das dann nochmal liest, ist es ja total wohltuend.
So, okay.
Und dann hast du ja auch nochmal das Gefühl, als würde dir das jemand von außen quasi sagen, obwohl du es ja selber aufgeschrieben hast. Aber es ist schon eine schöne Methode. An sich ist es aber, also du kannst natürlich so keine Übung irgendwie machen, um so dahin zu kommen. Aber an sich ist es erstmal ein Prozess zu sagen, okay, ich bin irgendwie gut, wie ich bin und ich bin stolz auf mich.
Ja, es dauert auch.
Und da so einen Perspektivwechsel irgendwie reinzubringen. Und manchmal sieht man sich ja auch mit ganz anderen Augen als andere. Also was natürlich dann auch nochmal eine Idee sein könnte, ist, okay, was wird denn irgendwie dein Partner gerade sagen? Ne? Also was schätzt er an dir? Oder auch mal andere einfach anzusprechen und zu sagen, ey Mama, was glaubst du eigentlich, was ist irgendwie besonders an mir? Ne? Oder was schätzt du besonders an mir? Um einfach auch nochmal so die Perspektive von anderen zu haben, weil die sehen dich ja nochmal ganz anders als du selbst an vielen Stellen, ne? Und sagen, ey, du bist immer so lustig, wenn du hier irgendwie in den Raum kommst, du bist so richtig am Strahlen und wenn du strahlst, dann bin ich auch glücklich. Das sagst du ja vielleicht nicht direkt selber über dich, aber wenn du es hörst, kannst du es schon an vielen Stellen, glaube ich, gut annehmen.
Okay, hast du dir heute schon ein Kompliment gemacht?
Ich glaube nicht.
Ja, dann mach dir doch mal ein Kompliment heute.
Doch, ich habe mir ein Kompliment gemacht.
Sag mal.
Also es ging eher um eine Sache, sag ich mal. Ich habe heute ein Video geschnitten.
Ja.
Und da ist mir das besonders gut mit der Tonspur gelungen. Also die einzubauen in Kombination mit den Videos, die zusammenzufügen und zu synchronisieren quasi. Und das habe ich geschafft. Und da habe ich auch gesagt, das habe ich auch laut ausgesprochen tatsächlich. Ich habe gesagt, das hat heute richtig gut geklappt. Und da bin ich auch stolz auf mich gewesen. So.
Geil.
Und das mache ich schon ab und zu, wenn so mir was gut gelingt, dass ich sage, boah, da bin ich gerade richtig stolz auf mich. So. Und das ist immer schön.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn ich überlege, wenn ich mir heute ein Kompliment machen würde, ich habe es heute gut hinbekommen, nichts zu machen, ehrlich gesagt.
Ja, das hast du wirklich gut geschafft und da würde ich dir auch nochmal ein Kompliment aussprechen.
Danke.
Das passiert selten und es war auf jeden Fall Zeit und das ist dir richtig gut gelungen. Ich war auch stolz auf dich.
Geil, danke schön. Mhm, und ich war auch stolz auf dich.
Wirklich?
Ja klar, hä? Wenn du diese Sachen da hinkriegst so, und du wirst ja auch immer besser, ist doch geil.
Ja, das stimmt.
Ja, und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein guter Tipp für die Leute da draußen, den du gerade gegeben hast, sich das selber zu sagen, aufzuschreiben. Und natürlich ist das, es so ein Selbstbewusstsein aufzubauen, oftmals ein langer Weg. Aber ich glaube, viele sträuben sich oder viele haben noch nicht das Bewusstsein, überhaupt den ersten Schritt zu machen. Und gerade muss man auch dazu sagen, Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen haben dann natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, weil die kommen neu in den Job rein, die kommen neu in diese Strukturen rein und da muss ich nochmal einen Appell auch an die Leute, die schon länger da sind, machen. Wir haben auch eine Verantwortung für Leute, die gerade aus dem Studium kommen und da hilft das nichts. Ja, wir haben das früher auch so gemacht, also wir haben früher auch für wahrscheinlich viel gemacht, das, was wir nicht hätten machen sollen. Und ich glaube, ein wichtiges, vorsichtiges Umfeld zu schaffen, ist so extrem wichtig. Das denke ich, ja, sollte auf jeden Fall jeder von uns da draußen machen.
Ja, ich glaube, so eine gute Mischung irgendwie zu finden, weil der Anspruch ist oft hoch von außen und man selbst setzt sich auch so hohe Ansprüche. Und es gibt zum Beispiel auch so ein Prinzip von der Good Enough Mutter. So, und weil man gerade sagt, bei Müttern, die so hohe Anforderungen haben, eine gute Mutter zu sein.
Ja.
Und was macht eigentlich eine gute Mutter aus? Also, das kann man auch gut auf das Selbstbewusstsein beziehen.
Ja.
Und dann wirklich mal einen Gang runterzufahren und zu sagen, okay, vielleicht bin ich nicht die beste Mutter oder die beste Frau, die ich mir vorstellen kann. Aber vielleicht bin ich gut. So.
Ah, okay, ja.
Und vielleicht bin ich gut genug. So. Und,
ja.
Und dieses gut genug, finde ich, nimmt so viel Druck raus, weil niemand von uns wird die beste Person der Welt irgendwie sein, so, ne? Also vom Gefühl, wenn man, also hat man ja manchmal selber so den Anspruch. Aber wenn ich gut bin, dann ist das doch schon gut. So. Und das finde ich ist nochmal so ein schönes Prinzip, wo man, wie gesagt, nochmal so ein bisschen den Anspruch runterfahren kann und zu gucken, okay, und was ist eigentlich gerade gut alles? Und das ist doch super.
Ah, das ist auch cool. Dieses gut genug ist, glaube ich, auch was einem am Ende hilft, auch für sich selber einstehen zu können und nicht nach Leistung irgendwie nachzueifern und immer am Laufen zu sein. Und ich glaube, so schließt sich, glaube ich, auch ganz gut der Kreis für heute, für unseren kleinen Podcast hier. Weil das wird sowieso immer mal wieder Thema sein, denke ich. Und mir war das nur wichtig, auch mal, dass wir das mal langsam ansprechen. Gerade auch dieses Thema Nein sagen zu können und sich für sich selber einstehen zu können, aber auch für sich selber Mittel und Wege zu finden, wie man das auch langfristig machen kann. Und ich meine, klar, wir haben jetzt hier so ein bisschen alles angerissen und so ein paar kleine Tipps gegeben, aber natürlich müsst ihr da draußen für euch selber auch schauen und zur Not euch Hilfe holen und da auch wirklich dran arbeiten. Und ich weiß selber, Leute, wie viel Arbeit das auch ist.
Ja.
Aber es lohnt sich.
Ja, also es ist wirklich ein Arbeitsprozess. Es war auch einer der Themen, die wir sofort genannt haben, als wir die Podcast-Idee hatten.
Voll.
Dass das so auf jeden Fall ein Thema oder ne, das Thema auch öfter irgendwie von uns behandelt wird, weil uns das wirklich sehr am Herzen liegt und es so groß und komplex ist. Ja, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen was mitgeben aus dem, was wir erzählt haben. Und wie gesagt, für jeden sieht das Ganze anders aus. Jeder muss ja irgendwie seinen Weg finden, aber ich bin mir sicher, dass ihr das tut.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer so ein bisschen, ist jetzt noch nicht das Ende, wir machen gleich noch das Spielchen, aber wir freuen uns trotzdem immer über eure Rückmeldung. Und ihr dürft auch gerne mal uns einfach schreiben und einfach sagen, was ihr so macht. Vielleicht habt ihr auch noch gute Tipps für uns. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall kritikfähig, also haut alles raus. Aber über positive freuen wir uns natürlich auch sehr.
Nein, ich meine auch, dass sie uns Tipps geben. Vielleicht haben die ja noch einen guten Tipp für uns, wie wir es auch noch besser schaffen.
Ah, ja, okay. Ja, das wäre natürlich auch nochmal spannend. Haut mal raus, was ihr so macht oder was ihr noch so loswerden wollt.
Voll. Genau, und jetzt zum Abschluss haben wir, mit wem würdest du gerne einen Dienst machen? Wen hättest du gerne als Chef oder Chefin? Und mit wem würdest du nicht gerne einen Dienst machen? Ich vergesse das jedes Mal.
Ja, du bist ein schlechter Podcaster, würde ich sagen.
Ja, vielleicht.
Also, wer sollte nicht dein Chef sein?
Ja.
Mit wem möchtest du einen Dienst machen?
Habe ich gesagt, ja.
Und mit wem? Möchtest du einen Kaffee trinken?
Ach, mit wem möchtest du einen Kaffee trinken? Oh mein Gott, ja, das ist echt fail.
Das ist schon traurig. Unser Podcast heißt Kaffee und Krisen.
Ja, okay. Ja, das ist, weil ich bin ja immer für die Krisen zuständig. Deswegen, du hast ja mehr so einen Kaffee, deswegen konntest du dich auch daran erinnern. Mhm. Okay.
Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, kannst du gespannt sein. Ich habe drei Namen für dich. George Clooney.
Mhm.
Dann nehme ich noch einmal... Und dann nehme ich noch Boris Becker und dann nehme ich Verona Poth.
Ah, okay. Ja, gut. Ich überlege.
Ja, überleg mal.
Ich würde, warte, Chef, Dienst. Ich glaube, mit Veronika würde ich einen Dienst machen.
Wer ist Veronika?
Hast du nicht Veronika Poth gerade gesagt?
Heißt sie nicht Verona Poth?
Verona. Würde ich einen Dienst machen?
Ja.
Und mit George Clooney sollte nicht mein Chef sein.
Warum nicht?
Weil ich mit Boris Becker einen Kaffee trinken gehen mehr würde.
Du willst mit Boris Becker einen Kaffee trinken?
Ja.
Okay.
Weil
ja.
Ich nicht so gut Englisch kann.
Okay, check ich.
Sonst hätte ich es wahrscheinlich gedreht. Und mit Verona will ich lieber einen Dienst machen, deswegen. Ich habe übrigens eine spannende Podcast-Folge von Boris Becker letztens gehört. Du hattest auch zwischendurch mit reingehört.
Oh ja, die war stark. Hotel Matze meinst
Hotel
du,
Hotel Matze. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören, obwohl Hotel Matze wohl ordentliche Kritik für die Folge bekommen hat.
Von Boris Becker aber.
Ja, genau. Aber hört einfach mal rein. Da ist nochmal spannend so über die Geschichte von Boris Becker. Und vielleicht könnte man sich da auch nochmal so selbst ein Bild machen, weil ich glaube, da gibt es auch viele Vorurteile im Raum, weil er ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens gewesen, wo natürlich auch viel getratscht wird. Aber vielleicht kann man auch über ein paar spannende Sachen einfach mal sprechen oder so.
Der Boris war auch im Knast, ne?
Der war auch im Knast, ne? Er hat auch viel Sport gemacht in seinem Leben und viel erlebt. Also könnte schon ein spannendes Gespräch werden.
Er hat alles gemacht, was ich nicht gemacht habe. Ich habe nicht viel Sport gemacht und im Knast war ich auch nicht.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber ich muss sagen, schwieriges Ranking heute.
Ja, manchmal muss es auch schwierig sein. Für euch ist es überhaupt nicht schwierig, weil wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, wenn ihr Kommentar da lasst, wenn ihr den weiterempfehlt. Wir sind da also natürlich auch ein bisschen auf euch angewiesen. Und deswegen, gebt immer schön Rückmeldung. Ich würde sagen, wir sind für heute raus, oder?
Wir sind für heute raus.
Ciao.
Ciao, ciao.